Hallo André.
Hallo Peter und damit herzlich willkommen zur neuen Folge vom Arbeitswelt-Podcast der DGB Region Stuttgart. Heute mal tatsächlich wieder in unserer ganz, ganz klassischen Besetzung. Der Peter und der ich. Großartig. Und natürlich wieder vor unserer klassischen Kulisse hier im Keller des Gewerkschaftshauses in
Fast
Stuttgart.
Klassisch. Es ja. ist immer noch von unserem Umzug einiges an Gerümpel hier und auch der einladende Teppich, den ihr zwar nie seht, aber der viel zum heimatlichen. Der Teppich hat das Zimmer erst gemütlich gemacht.
Genau.
Und genau, deswegen. Aber wir finden uns zurecht.
Genau. Heute mal wieder nach dem Motto, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Heute haben wir den Peter als Experten dabei und wir sprechen über die politische Ökonomie des Döners. Und darauf werden wir gleich eingehen. Aber vielleicht als allererstes mal, Peter, hast du wieder ein schönes Trivia vorbereitet?
Ich habe ein Trivia vorbereitet, was jeder kennen wird, aber ich habe nochmal recherchiert, ob es stimmt.
Mm. Es stimmt. Es stimmt.
Weißt du, wo der Döner in seiner heutigen Form erfunden wurde?
Ich glaube, das war in Berlin.
Das ist richtig, das war in West-Berlin. Kannst du es zeitlich einigermaßen einordnen?
Schwierig, aber wahrscheinlich so im Grunde genommen so nach der Phase, wo man viele Gastarbeiter nach Deutschland geholt hat, schätze ich mal.
Genau, also es wird nach dem englischsprachigen Wikipedia-Artikel, wo es komischerweise etwas expliziter erklärt wird als auf dem Deutschen, wird so eingenordet in Anfang der 70er Jahre, wo türkische Gastarbeiter, die keine Lust mehr hatten, in den Fabriken sich zu Tode zu arbeiten, sich kaputt zu schuften, zu Tode, nicht gleich, aber kaputt zu schuften, Restaurants aufgemacht haben, das, was man heute als Dönerbuden kennt, und eben das klassische Kebab ein bisschen abgewandelt haben für auf die Hand. Und so ist das entstanden, was wir heute als Döner-Kebab kennen.
Ja, und man kann es, glaube ich, eine weltweite Erfolgsgeschichte durchaus nennen. Ich habe schon Dönerbuden in Tokio gesehen.
Die sind weit verbreitet und es ist natürlich auch, eigentlich ist da schon alles drin vereinigt, was uns heute beschäftigen wird, globale Wertschöpfungsketten. Wir haben die Migrationsgeschichte der deutschen Nation, die dabei eine große Rolle spielt. Und insofern fand ich das als Trivia zwar schwer bekannt, aber trotzdem einen netten Anfang für diese Sendung.
Und auf die politische Ökonomie des Döners gehen wir jetzt gleich ein, aber jetzt kommt natürlich erstmal wieder das Intro.
Arbeitswelt-Podcast. Arbeit anders machen.
Und damit nochmal herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Arbeitswelt-Podcast. Peter, du musst dich nicht vorstellen, die Leute kennen dich, daher können wir direkt ins Thema einsteigen. Normalerweise stellen sich unsere Gäste ja immer vor, aber du bist weder Gast, noch müsstest du dich vorstellen. Aber die Frage, mit der wir mal anfangen, ist, warum beschäftigen wir uns heute eigentlich mit diesem Thema? Weil, ja, klar, Döner ist irgendwie als Snack oder als Mahlzeit beliebt, in Deutschland, aber auch weit darüber hinaus. Aber warum beschäftigen wir uns ausgerechnet jetzt auch mit dieser Frage der politischen Ökonomie des Döners?
Die meisten dürften auch das mitbekommen haben. Deswegen einfach im Schnelldurchlauf nochmal. Wir haben einen sehr großen, verhältnismäßig großen Dönerspießproduzenten, Birtert, in Ludwigsburg, also hier im Einzugsbereich der DGB-Region Stuttgart und in meiner Zuständigkeit nochmal.
Also im Landkreis Ludwigsburg.
Im Landkreis Ludwigsburg, ja. Genau, in Mur.
Und was seltsamerweise nicht im Rems-Murr-Kreis ist, aber Kuriositäten.
Es grenzt an für die Leute, die das nicht wissen. Und Mur ist ein Fluss.
Ja,
insofern jetzt nicht so überraschend. Ja. Die nicht Ortskenntnis. nicht mit Ortskenntnis gesegneten, reingeschmeckten sind.
Ich bin ja auch Neigeschmeckter.
Eben. Und mit Unterstützung der NGG, also Nahrung, Genuss und Gaststätten, eine unserer 8 Mitgliedsgewerkschaften, klein und kämpfergisch, hat sich bereits im letzten Jahr einen Betriebsrat gegründet bei Birtert. Und da haben sich dann verschiedene Probleme aufgetan, oder eigentlich haben die nicht die Probleme aufgetan, sondern es haben sich Lösungsansätze aufgetan, nämlich der Kampf um einen Tarifvertrag, um dafür zu sorgen, dass die Leute erstmal mehr Geld bekommen und dann überhaupt mal sowas stattfindet wie eine Gruppierung der Arbeit, festhalten, was sind das überhaupt für Arbeiten, um auch sowas wie Überarbeit überhaupt festhalten zu können. Und da hat man beim Arbeitgeber erstmal nicht offene Türen eingerannt, um es vorsichtig zu formulieren, wieso es einen Arbeitskampf gab, der nach 5 Warnstreiktagen, die fast nacheinander stattgefunden haben, was ja schon mal eher ungewöhnlich ist, zu einer Urabstimmung geführt hat, wo 100% der organisierten Belegschaft für den Streik gestimmt haben, für den unbefristeten. Und daraufhin gab es dann nochmal 9 Tage, wenn ich es jetzt aus dem Kopf richtig habe, unbefristeten Streik. Also insgesamt waren wir, glaube ich, 14 Tage haben wir gestreikt. Über einen Tag war ich nicht da, die restlichen Tage war ich mit dabei. Und haben am Ende tatsächlich, also die NGG natürlich und die Kolleginnen und Kollegen, die da gestreikt haben, es geschafft, den ersten Tarifvertrag in der Dönerspießbranche durchzusetzen. Unter anderem in den jetzt entstandenen unteren Lohngruppen eine Lohnerhöhung von 17% für viele Kolleginnen und Kollegen. Also ordentlich. Ziemlich ordentlicher Betrag. Genau, außerdem wurde auch unterschrieben, dass es Ende diesen Jahres, wenn ich es richtig im Kopf habe, vielleicht ist es aber auch erst im nächsten Jahr, da will ich mich jetzt nicht festlegen, über einen Manteltarifvertrag auch verhandelt wird, wo dann Urlaubsregelungen, also Urlaubsgeld und Ähnliches dann auch eine Rolle spielt. Also das ist jetzt nicht das Ende, sondern erstmal die Grundlage dafür, dass da organisierte Interessensvertretung der Arbeitnehmer im Betrieb und hoffentlich auch in der Branche stattfindet. Da haben wir es geschafft, einigermaßen Aufmerksamkeit dafür zu erzeugen. Ja. Also ich glaube, 1-2 unserer Videos sind irgendwie, das Erfolgreichste ist 250.000 Mal geklickt worden. Das ist ordentlich.
Ja.
Und insofern haben wir auch eine Menge Reaktionen bekommen. Deswegen eben die Idee von uns beiden, ja diese Sendung heute zu machen, um sich so mit so ein paar Reaktionen zu beschäftigen. Auch wenn wir da dann ganz am Ende dazu kommen, was die so sind. Eine kann man ja vielleicht schon mal verraten, oder?
Wir halten die Spannung hoch.
Wir halten die Spannung
hoch. Genau, wir bleiben mal ganz schön bei unserer Struktur, die wir uns überlegt haben für diese Folge.
Ist gut. Wir haben auf jeden Fall einen Kommentar, das kann man ja schon mal anteasen, wenn man neugierig ist. Und man hat ja mehrere hundert Male, und das ist keine Übertreibung, mehrere hundert Male haben wir das in den Kommentaren gelesen. Und dann macht es natürlich auch Sinn, sich dazu mal zu stellen und sich damit zu beschäftigen.
Genau, ja, auf jeden Fall war es mega spannend, das Ganze zu verfolgen. Ich war da bei weitem nicht so dicht dran wie du, auch wenn ich natürlich so Beiträge und sowas natürlich auch geteilt habe bei uns. Aber
Backoffice nennt man das.
Genau, richtig. Aber es war wirklich sehr, sehr spannend, das mitzubekommen, wie sich da die Leute halt eben zusammengetan haben und halt diesen ersten Tarifvertrag in dieser Branche eben dann erstritten haben. Das war wirklich, man muss sagen, inspirierend und war wirklich schön zu sehen, auch wie viel Solidarität es darum
gab. Wen es interessiert, André wird das bestimmt in die Captions packen. Ich habe bei 99:1 zwischendurch eine Sendung gemacht, weil ich einen Spendenaufruf gestartet habe und da nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugen wollte. Ein anderer Podcast, bei dem ich ab und zu als Privatperson bin und da eben Werbung für diese Spendenkampagne gemacht habe. Und da kriegt man insofern einen ganz guten Eindruck mal, weil ich da direkt vor Ort vom Streik ein kurzes Interview gebe und dann vor allem an die Kolleginnen und Kollegen übergebe, die da in ihrem babylonischen Sprachgewirr dann reden, weil auf dem Streik selber Rumänisch, Bulgarisch, Kurdisch, Türkisch gesprochen wurde, entsprechend alle Grußworte, alle Reden, aber auch alle Alltagskommunikation immer wieder übersetzt werden musste. Und das sind tatsächlich auch nur die Hauptsprachen, die gesprochen wurden, die wir auch leisten konnten, dann die meiste Zeit zu übersetzen. Es gibt noch 4 Kollegen da, die Farsi sprechen und mindestens einen Kollegen aus Somalia, von dem ich nicht rausgefunden habe, welche Sprache er überhaupt spricht. Liegt aber daran, dass er krank geworden ist nach dem ersten Streiktag, was vielen so ging. Das ist, finde ich, immer noch ein lohnendes Video, auch wenn sozusagen das Spendenkonto schon lange geschlossen ist, weil das auch ein bisschen die Schwierigkeiten natürlich aufzeigt, sich zu organisieren, wenn man nicht mal eine gemeinsame Sprache hat, und zwar im Wortsinne.
Ja. So, kommen wir jetzt aber mal wieder zurück zu unserem Kernthema heute. Und jetzt fangen wir erstmal mit einer kleinen Begriffserklärung an, weil wie immer gilt, man hat das sicherlich schon mal gehört, aber viele wissen vielleicht gar nicht erstmal, worum es da eigentlich geht. Und das ist tatsächlich erstmal der Begriff politische Ökonomie. Peter, beschreib mal kurz, was ist politische Ökonomie jetzt erstmal im Allgemeinen? Was versteht man darunter? Denn ich sag mal, in wissenschaftlichen Kreisen, aber auch in politischen Kreisen schwirrt dieser Begriff ja immer mal wieder rum. Aber für viele ist er bestimmt nicht so unglaublich greifbar.
Für mich auch nicht. Nicht immer. Ökonomie heißt erstmal Haushalt, wenn man es aus dem Ausländischen übersetzt. Und politische Ökonomie ist nach der Seite erstmal das Triviale, dass, wenn man politische Ökonomie betreibt, man sich nicht den Privathaushalt von irgendjemand erklären will und wie da die Reproduktion stattfindet, für sich auch eine spannende Frage, wer putzt im Haushalt und wer lässt sich hinterher putzen und sowas, sondern politische Ökonomie als den Haushalt der Gesellschaft. Das ist also erstmal der Blick. Man könnte im modernen Jargon auch sagen Volkswirtschaft. da fängt es dann schon an, ein bisschen komplizierter zu werden, weil offensichtlich gibt es eine politische Einfärbung, wenn man politische Ökonomie sagt oder wenn man VWL sagt. Weil die VWL ist seit mindestens 100 Jahren als Wissenschaft eigentlich nur noch einem Paradigma verschrieben. Das ist die Neoklassik. Die sagt, wenn man es mal auf die Kernbotschaft runterbringen will, ach, die politische Ökonomie, die diesmal gab mit Adam Smith, Ricardo und auch deren Kritiker wie Marx, die sind vielleicht die Ursprünge davon, sich Wirtschaft zu erklären. Aber die haben sich alle sehr grundsätzlich geirrt, weil sie alle davon ausgegangen sind, hier werden Arbeitsprodukte getauscht und der Preis erklärt sich vermittelt irgendwie, das ist dann eben Aufgabe der Wissenschaft, dieses irgendwie mit einer Struktur zu füllen, aber verdanken sich irgendwie der in den Dingen inkorporierten Arbeit. Also es werden Arbeitsprodukte ausgetauscht und on the long run sind die bestimmend für den Preis. Und das gilt in der modernen VWL als Metaphysik. Als Quatsch. Die sagen, ach, ihr mit eurem Wert, wie das dann heißt, das ist doch alles Quatsch. Heute bestimmen sich die Produkte ganz klar aus Angebot und Nachfrage. Und es gilt die subjektive Wertlehre. Also sprich, man ist so viel bereit zu bezahlen, wie das eigene Interesse diktiert. Mhm. Und dann gibt's die Grenznutzentheorie.
Mhm. Ja, ich erinnere mich noch.
Dunkel. Genau, die kann man auch ganz schnell runtererzählen. Erstes Glas Wasser, das ist dieses saudumme Beispiel, denke ich mir nicht aus. Es ist der Beginn der meisten VWL-Vorlesungen. Erste Glas Wasser in der Wüste, schwer wertvoll, bin ich bereit, ganz viel auszugeben. Zweites Glas in der Wüste, schon ein bisschen weniger, nicht mehr so durstig. Und so geht der Grenznutzen immer weiter runter. Das Schöne an diesem Beispiel, auch ein bisschen verräterische, ist, das Fach nennt sich Volkswirtschaft oder eben politische Ökonomie. Man will also gerade eine Gesellschaft erklären, in der durch Arbeit ständig produziert und reproduziert wird und wie der Wert hier entsteht. Und kommt an ein Beispiel, wo man sagen muss, ja, wenn ich mir die Gesellschaft wegdenke und wegdenke, dass das Glas Wasser das Produkt von Arbeit ist, also dass es ein Wasserwerk gibt, was Wasser gefiltert wird, dass das verteilt wird. Wenn ich mir also die Arbeit wegdenke, dann ist die Arbeit gar nicht mehr wertbestimmt, sondern nur noch der Nutzen. Das hat eine gewisse bestechende Logik, dass wenn ich mir die Gesellschaft wegdenke, die Gesellschaft auch nicht mehr die Erklärung sein kann. Nur dann habe ich mir vielleicht auch genau ein Beispiel konstruiert, was das beweist, was es beweisen sollte. Aber leider nicht das, was eigentlich ansteht, sich nämlich zu fragen, was wird denn hier eigentlich getauscht? Und da behaupte ich ganz frech, es sind nach wie vor Arbeitsprodukte. Und deswegen tendiere ich dazu, das, was ich mache, weniger als Volkswirtschaft zu labeln, sondern als politische Ökonomie.
Ja, sich die Gesellschaft wegzudenken, ist natürlich ein schönes Gedankenexperiment, taugt aber natürlich relativ wenig für die Realität, sage ich mal. Also ich musste auch in meinem Studium der Politikwissenschaft oder der Sozialwissenschaft insgesamt auch ein Modul VWL machen mit Mikro- und Makroökonomie. Und ich muss auch gestehen, ich habe da ein ums andere Mal gelitten, wenn ich mir das anhören musste, was der Professor da als Wahrheit erzählen wollte.
Ja, man kann es nach zwei Seiten hin. Ich habe es ja mit dem Glas Wasser schon angedeutet. Man kann das auch, wenn man die Klassiker der VWL nimmt, die damals noch argumentiert haben, weil eben Adam Smith und Ricardo und so weiter noch Lehrmeinung waren, dann musste man ja noch argumentieren für seinen Standpunkt. Und die haben tatsächlich dann reihenweise solche Beispiele gefunden wie Münzen, alte Bücher. Und die stehen immer Pate dafür, die Arbeit kann doch gar nicht wertbestimmend sein, weil alte Münzen, Bücher, Antiquitäten, die sind ganz viel wert, obwohl in ihnen doch nicht mehr Arbeit inkorporiert ist als in anderen Dingen. Und all diesen Beispielen, die ihnen da auffallen, ist immer gemein, dass sie ja gar keine Arbeitsprodukte sind. Im Sinne von, in der anderen Gesellschaft wurden die mal durch Arbeit hergestellt, Altmöbel. In dieser Gesellschaft, wo sie Antiquitäten sind, können sie nicht mehr hergestellt werden. Deswegen, ja klar, wenn ich mir eine fertige kapitalistische Gesellschaft angucke und feststelle, da werden sogar Sachen verkauft und gekauft, die überhaupt nicht durch Arbeit herstellbar sind. Also zum Beispiel Dinge aus einer anderen archaischen Gesellschaft, die überliefert sind. Ja, deren Wert, der wird sich nicht über die Arbeit bestimmen. Auch das ist wieder richtig. Obwohl auch einem Jevons, von dem das kommt, was ich hier gerade zitiere, hätte auffallen können, im Tausch von Antiquitäten geht eine politische Ökonomie nicht auf. Die meisten Dinge sind dann doch wieder das Produkt von Arbeit. Und das gilt es natürlich, sich zu erklären, wenn man politische Ökonomie betreibt und nicht festzuhalten, ja, in einer fertigen kapitalistischen Gesellschaft, übrigens damit soll ja auch immer Marx widerlegt werden, dem fällt es, glaube ich, auf Seite 8 des Kapitals, minus das Vorwort, fällt ihm das schon auf und sagt da schon gleich, ja übrigens, wenn die Gesellschaft fertig ist, dann gewinnt hier alles wahren Charakter, dann kannst du am Ende Kunstwerke, Ehre, Liebe, das kannst du dann alles kaufen. Und da hat der Marx auch nicht gedacht, dass Liebe das Produkt von Arbeit ist, nur weil man das jetzt auch kaufen kann. Aber so viel zur Einleitung politische Ökonomie, warum man das heute überhaupt noch betreiben sollte. Aber es ist, will ich wirklich davor warnen, eine Windelweich-Kategorie, die ich aus den genannten Gründen ein bisschen bevorzuge gegenüber VWL, aber im Endeffekt sind das alles Benamsummen davon, sich mit gesellschaftlichem Stoffwechsel zu beschäftigen, mit Ökonomie zu beschäftigen.
Jetzt haben wir ja eben auch schon ein bisschen rausgehört, unterschiedliche Dinge müssen unterschiedlich betrachtet werden, in dem, wie sie entstehen, was das mit Wert zu tun hat, was das mit Arbeit zu tun hat. Und wir reden ja heute konkret über die politische Ökonomie des Döners. Was ist denn diese politische Ökonomie des Döners im Speziellen?
Ich will mal gleich einschränkend sagen, wenn hier Leute zuhören, die sich damit ernstlich beschäftigt haben, das ist heute eine Skizze. Das geht über eine Skizze nicht hinaus, sich ein bisschen mal klar zu machen, was gibt's da alles zu erklären? Und dann gibt's so ein paar Zahlen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Das hier ist kein wissenschaftliches Projekt, ist keine fertige politische Ökonomie des Döners. Zu einer politischen Ökonomie des Döners, wenn man so will. Meine Überlegung war, ein bisschen entlang der Wertschöpfungskette zu gehen, weil viele der Debatten, die ich so hatte mit Kolleginnen und Kollegen, aber auch ganz viel auf unseren Social-Media-Kanälen, kann man, glaube ich, ganz gut aufschlüsseln nach diesen verschiedenen Stationen. Deswegen machen wir das doch mal. Da der Ausgangspunkt ja die Dönerspießbranche ist, würde ich mal so ein bisschen versuchen, dem Weg des Dönerfleisches zu folgen. Das ist ja nicht das Einzige, was man bei einem Döner verfolgen könnte. Also
genau, weil das, was die Kolleginnen und Kollegen jetzt in Mohr zum Beispiel bei Bertert machen, ist ja tatsächlich den Spieß zusammenzubauen. Also die schlachten nicht das Tier, sondern die bauen in dem Sinne nur noch das Fleisch auf den Döner, so dass der dann weitergegeben werden kann.
Genau. Und der Ausgangspunkt für diese Fleischproduktion ist also erstmal der Anbau meistens von Soja als Tierfutter für die Tiere. Und bereits hier, muss man sagen, gab es die ersten Debatten eigentlich, die man hatte, weil als ich angefangen habe, die Berichterstattung über den Streik zu machen, und ich weiß, jetzt kommen wir schon ein bisschen in den vierten Punkt rein, also in die Ideologie, aber ich finde, das kann man immer ganz gut jetzt immer hin und her switchen. Wir nehmen einen Teil von der Wertschöpfungskette und schauen uns an, was wird darüber gesagt. Und ein Punkt, den ich relativ viel hatte, Grüße gehen raus an Elektrolinker auf Instagram, war zu sagen, ich kann mich mit diesem Streik sowieso nicht solidarisieren. Ja, Arbeitnehmerrecht, nicht so schlecht, dass Leute mehr verdienen oder bessere Arbeitsbedingungen haben, aber die Tiere und zum Beispiel die Fleischproduktion, die macht doch so viel Umwelt kaputt. Und das ist ja auf der einen Seite, muss man sagen, ist das nicht leugnbar, wenn man bedenkt, Sojaproduktion findet vor allem auf ehemaligen Urwaldgebiet statt. Da wird also Urwald gerodet, abgebrannt, dann wird Soja angebaut. Und ich bin jetzt auch kein großer Biologe. Ich weiß nicht, ob du das auch mal irgendwie in so einer Arte-Doku oder so gesehen hast. Es gibt wohl einen sehr dünnen, fruchtbaren Boden im Urwald, weil der normalerweise ein sich selbst befruchtendes Ökosystem hat. Und wenn das also wegfällt, dann kannst du da 2-3 Jahre Soja anbauen.
Und dann ist durch.
Dann ist durch, dann hast du da Steppenlandschaft oder was dazu die biologisch-geologisch korrekte Bezeichnung ist.
Und dann zieht man weiter.
Dann zieht man weiter. Und so vernichtet der Sojaanbau für die Massentierhaltung also wirklich breite Gebiete Amazoniens. Damit nicht genug, kann man dann noch in Verhältnis, Wasserverbrauch ist auch sehr hoch, da kann man dann immer die Zahlen lesen von für eine Kilokalorie Rindfleisch zum Beispiel, wird also so viel Wasser oder so viel Land verbraucht, wie für 30 Kilokalorien Soja. Das ist so eine Zahl, die ich im Kopf habe. Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, die das besser wissen können, das ergänzen.
Ja, aber man merkt schon, es ist ein krasses Missverhältnis.
Genau, also es ist klar, es braucht weniger, deutlich weniger Ressourcenaufwand an Arbeit und sonst was, wenn direkt Pflanzen gefressen werden und man nicht den Umweg übers Fleisch geht.
Ja.
Soweit erstmal die Faktenlage. Und jetzt machen wir ein bisschen politische Ökonomie. Der brutale Irrtum dieses Arguments, was sagt, wenn man auf Fleisch verzichtet, dann würde diese Zerstörung also nicht stattfinden. Ignoriert, dass in dieser Gesellschaft der Konsument überhaupt nicht Auftraggeber ist von der Art und Weise, was da hergestellt wird. Soll Folgendes heißen. Es wird schon so sein, dass Fleisch gekauft werden muss, damit auf diesen Ländereien Fleischproduktion stattfindet. Wenn jetzt der Fleischkonsum sinkt, weil Leute zum Beispiel sich massenweise einleuchten lassen, das will ich nicht, ist mir zu aufwendig. Ja, was ist dann eigentlich? Wird dann der Urwald nicht angerührt? Naja, das weiß man nicht. Das weiß man deswegen nicht, weil die Akteure, die bisher die Fleischproduktion betreiben, um daraus Gewinn zu machen, erstmals immer noch damit zu tun haben, dass es da eine kostenlose Ressource namens Urwald gibt, den sie für sich in irgendeiner Form benutzen können. Man kann auch dann einfach, muss man gar nicht spekulieren, man kann sich so anschauen, was in Zeiten passiert ist, wo zum Beispiel der Weizenpreis mal gesunken ist, also Weltmarktpreis für Weizen ist vor 10 Jahren, glaube ich, mal massiv eingebrochen. Hat das eigentlich dafür gesorgt, dass dann weniger angebaut wird, weil damit weniger Gewinn zu machen ist? Naja, man hat eine neue tolle Verwendung dafür gefunden, E10. Mhm. Man hat also...
So Biotreibstoff.
Biotreibstoff. Ja. Man merkt also, solange das treibende Motiv zur Herstellung von Dingen der Profit ist, kann man natürlich als kollektive Konsumentenmacht sagen, bestimmte Sachen fresse ich nicht mehr, weil andere Sachen sind weniger aufwendig, zum Beispiel zu produzieren. Ob und inwiefern das auch nur einen einzigen Quadratmeter Urwald rettet, wird man dann sehen. In dem Fall hat es erstmal dafür gesorgt, dass andere Dinge auf ehemaligen Urwald hergestellt werden. Und das ist auch nur konsequent dafür, dass die Grundrechenart dieser Gesellschaft, aus Geld mehr Geld zu machen, dadurch natürlich nicht angegriffen wird, dass ich mein Geld woanders hintrage. Mhm. Also das nur als Hinweis darauf, wie so sehr die Faktenlage stimmt, wie blind, wie man muss wirklich sagen, politökonomischer Analphabetismus eigentlich eine Rolle spielt, damit man die Übersetzung macht und wenn wir dann alle Pflanzen essen, ja, dann hört das aber auf mit der Abholzung. Ja, selbst mit dem tierischen Elend, muss man sagen. Und zumindest, Grüße gehen raus an meine nähere Verwandtschaft, die da gerade sehr aktiv ist. Selbst nach der Brille muss man sagen, wenn der Fleischkonsum in Deutschland, wie es ja seit Jahr und Tag der Fall ist, sinkt, was hat das eigentlich für Folgen? Das kann man auch schön den Übergang machen zur Schlachterei und zu den Viehbetrieben. Schlachtereien sind ja viele in Ostdeutschland. Mhm. Als die Produktivitätskapazitäten in Ostdeutschland gewachsen sind durch diese riesigen Fleischfabriken, die da aufgemacht wurden. Tönnes und sowas, das sind so Zahlen, das ist total verrückt. Also die tun ein paar hunderttausend Hühner am Tag den Gar ausmachen. Und wozu hat das gesorgt? Dass innerhalb Deutschlands der Markt also stark begrenzt ist und auch schrumpft? Naja, Exportnation Deutschland. Mhm. Wir sind die größten Exporteure von Billigfleisch geworden. Um also mit einem begrenzteren Markt immer noch Gewinn zu machen mit dem Produkt, geht es den Tieren glatt schlechter, wird glatt die Arbeit verdichtet, die Tierställe sowieso. Und so wird durch einen sinkenden Konsum an Fleisch erstmal die Umstände der Fleischproduktion für die Tiere, aber auch für die Leute, die da arbeiten, glatt schlechter. So geht's zu in einer Gesellschaft, in der die Produktion eben was ganz anderem folgt als dem Konsumenteninteresse. Egal, wie sehr die sich ständig einbilden, durch das, was sie fressen, hätten sie es mehr oder minder in der Hand.
Also um es vielleicht kurz nochmal zusammenzufassen, man hat als Konsument zwar durchaus einen Einfluss darauf, welches konkrete Endprodukt man kauft, vielleicht sogar, wenn es so Massenphänomen wird, einen Einfluss darauf, ob dieses konkrete Endprodukt verkauft wird, aber es ändert in dem Sinne nichts am System, das dahinter steht.
Das ist richtig. Und weil System immer so eine Vokabel ist, die so schwierig mit Inhalt zu füllen, das wollte ich so ein bisschen das ja illustriert haben mit, das wird sich dann zeigen. Da muss man auch gar nicht immer so tun, als wird es immer gleich schlimm bleiben oder so, sondern das zeitigt dann halt ganz unterschiedliche, immer wieder überraschende Konsequenzen, wie mit diesem veränderten Konsumnachfrage dann eigentlich umgegangen wird. Mhm. Da lassen sich Beispiele noch und nöcher finden. Das Letzte, was ich gelesen habe, auch schon wieder ein paar Tage her, wegen Corona, da geht es ja immer um die Frage, soll man fliegen oder nicht? Und ich weiß nicht, hast du mitbekommen, was mit den Flugzeugen passiert ist während Corona?
Die wurden hin und her geflogen, weil man sonst die Landerechte auf Flughäfen verloren hätte.
Ein schönes Beispiel, was jetzt eher mal das Politische betont, weniger das Ökonomische. Das ist eine Art und Weise, wie das geregelt ist an den Flughäfen, dass die Lufthansa und so weiter ihre Slots hat an den Flughäfen. Und damit sie die nicht verliert und andere ihre Slots buchen können, haben sie genau das gemacht, was du gerade erzählst. Wo man eben auch nach der Seite wieder sieht, da sparen sich die Leute irgendwelche Flüge und sagen, ich bin dieses Jahr nicht nach Thailand geflogen, super, was für die Umwelt gemacht. Und dann jagen diese Dinger sozusagen ein halbes Jahr lang leer durch die Gegend, damit die Slots nicht verloren gehen.
Ja, ein absoluter Wahnsinn. Und worauf ich hinweisen möchte, dieser Teil war nicht abgesprochen. Das war tatsächlich spontan richtig beantwortet. Ich bin sehr froh.
Das musst du eigentlich nicht sagen. Unsere Zuhörer wissen, was du leistest.
Nein, weil wir haben uns natürlich, wir überlegen uns vor so einer Folge natürlich so ein bisschen, worüber wir sprechen wollen. Aber der Peter hat immer noch Überraschungen für mich bereit.
Ja, das war ja ein bisschen eine Themaabweichung, ja. Aber ich wollte...
Ja, aber es illustriert ja das grundsätzliche Problem.
Genau, ich wollte einfach ein bisschen drauf rumreiten. Wichtig ist mir, bin mit deiner Zusammenfassung sehr zufrieden, weil es gibt so eine Sorte Konsumkritik, die sich darauf versteifen will, als der Konsument hat keinen Einfluss oder so. Ich hoffe, die Botschaft ist klar geworden. Einfluss ist auch so eine Windelweichkategorie. Das Zeug muss schon verkauft werden, damit seinem Auftrag gerecht wird, den, der es herstellt, ihn reich zu machen. Der Umkehrschluss ist immer die richtige Lüge im Sinne von, wenn ich das nicht kaufe, dann, ja was eigentlich, dann bleibt die Produktion trotzdem eine private Produktion, die dem Geldmachen verpflichtet ist. Und welchem Projekt der sich als nächstes widmet, um Geld rauszupressen, das wird man dann sehen. Und da ist gerade bei der Lebensmittelproduktion eigentlich hinlänglich alles bekannt. Ich will nochmal drauf rumreiten. Wir haben ja, da ist die Sendung ja lang genug und das ist enger am Thema. Ich habe wieder in der Nähe einer Verwandtschaft, ich grüße meine Tante, die schickt immer so Petitionen. Deswegen ist mein Familienchat ist immer voll mit so Petitionen und in dem Fall war es eine über den Amazonas, wo gesagt wurde, wird irgendwie abgeholzt und wie soll Luna de Silva gab es so ein bisschen das Projekt, das jetzt mal wirklich zu unterbinden und genau davor Bolsonaro war eben so, dass er gesagt hat, genau, gib ihm, so ist es. Das ist eine der großen Ressourcen, um Brasilien groß zu machen und insofern also verwendet den. Genau, also was man jetzt erstmal der politischen Gewalt Brasiliens im Moment wohl gar nicht absprechen kann, also meine empirische Basis ist diese Petition, aber ich fand das Bild trotzdem ganz spannend, den kann man gar nicht absprechen und dann steht in der Petition selber, die sagt, man soll das also unterstützen, aber drin, ja, es ist schwer die Frage, inwiefern das irgendwas bringt, das politisch zu verfolgen, weil die Grundlage des Goldabbaus, das ist eine der zwei großen Sachen, Landwirtschaft und Goldabbau da in der Region, die alles vergiftet, die hat ihre Grundlage eigentlich darin, dass damit A, Geld gemacht werden kann und B, eine so umfassende Armut da außenrum gibt, dass es überhaupt kein Problem ist, Leute zu finden, die das machen. Also die wissen selber darum, die politische Gewalt kann das zwar protegieren, wie unter Bolsonaro, oder versuchen zu unterbinden, wie unter Luna de Silva.
Lula
de Silva, ja.
Fiel mir gerade ein.
Ja, ist richtig.
Ja, kann es verhindern?
Genau, kann es versuchen zu verhindern oder kann es protegieren. Aber der ökonomische Witz, dass man es hier mit einer flächendeckenden Armut zu tun hat, wo es auch immer schwer angesagt ist, auf Privatinitiative und auf Privateigentum Gewinn zu machen und als abhängige Variable davon dann sein Leben zu fristen, sagen die selber, ja, das wird sich schon permanent wiederherstellen. Und dann muss man doch wirklich sagen, wie inadäquat ist es, darauf zu reagieren mit sowohl einer Petition, die der Herrschaft nochmal sagt, toll, dass ihr es jetzt unterbindet, macht weiter, wie aber auch so zu tun, als ja, wenn ich persönlich mir jetzt den Goldring zur Hochzeit und das Essen des Fleisches spare, was da vom Sojaanbau gemästet wird, dann habe ich aber schwer was in der Hand.
Kommen wir vielleicht zurück zum Döner wieder.
Ja.
Wir waren bei der Landwirtschaft, wir waren
beim Fleisch.
Beim Fleisch, bei der Tieraufzucht, bei der Schlachtung. Mhm. Dann sind wir ja jetzt im Grunde genommen wieder bei unserer Fabrik in Mohr angekommen, wo der Dönerspieß zusammengesetzt wird.
Genau. Jetzt machen wir mal kurz das Big Picture vom Döner. Wir haben also nach der Schlachtung, die Großziehung haben wir jetzt sehr kurz gemacht. Ja. Das Fleisch in Deutschland hat verschiedene Standorte. Ich habe nicht gut rausgefunden, wo das Dönerfleisch genau herkommt. Da scheint es ja unterschiedliche Bezugspunkte zu geben, auch je nach Weltmarktpreis. Deswegen bin ich da mal vorsichtig.
Gibt es ja auch aus verschiedensten Fleischsorten mittlerweile, also Tieren, aus denen das hergestellt wird.
Genau. Von daher halte ich mich da mal zurück, aber auch das ist ziemlich globalisiert. Dann eben, wie gesagt, die Fleischverarbeitung findet fast immer in Deutschland statt. Das hat eben damit zu tun, dass hier die billigste Fleischproduktion und die größte Europas untergebracht ist. Und das wird dann ausgeliefert an die Dönerspießproduzenten. Mhm. Die stecken das Ganze dann auf und die Dönerspieße werden dann an den ans Dönerrestaurant, an den Imbiss geliefert. Mhm. Diese Wertschöpfungskette habe ich mir mal ein bisschen mit Zahlen angeguckt, weil, jetzt kann man ja wieder eine der Ideologien bringen, und das ist die haben wir mehrere hundert Male bekommen,
oh, André,
sag ich den Satz.
wenn die Leute mehr verdienen in der Dönerspießfabrik, dann wird mein Döner teurer.
Genau.
Ihr macht den Döner teurer.
Genau.
Wegen euch Döner bald 10 Euro.
Genau. Und
also so, das waren so die gängigsten Varianten.
Genau. Und damit das jetzt wirklich nicht falsch ankommt, die Lebenshaltungskosten des deutschen Proletariats ist uns als Gewerkschaft sicher nicht egal.
Und der Döner ist massiv teurer geworden, schon die letzten Jahre über. Da braucht es gar keine Erhöhung der Verdienste bei den Beschäftigten.
Genau, deswegen habe ich ein bisschen Ökonomik betrieben. Also wenn das jetzt der nächste Begriff ist, soll einfach nur heißen, ich habe ein bisschen gerechnet. Und ich bin mal, weil ich auch nicht für alles Zahlen gefunden habe, wer das übrigens nachlesen will, im Jacobin, das ist ein Magazin, habe ich einen Artikel veröffentlicht, da kann man die ganzen Zahlen nachlesen, samt Quellen. Was habe ich da gerechnet? Ich habe da, wo ich keine Zahlen gefunden habe, meine ich wirklich Schätzungen angewendet, die freundlicher für dieses wir machen den Döner teurer nicht sein könnten. Mhm. Ich habe nämlich mal behauptet, die Aufzucht der Rinder, die Herstellung der landwirtschaftlichen Produkte und das Zerlegen des Fleisches würde die 51% der Fleischkosten ausmachen und die anderen 50% kämen aus dem Fleisch auf den Spieß stecken. Ich glaube, wir müssen uns nicht drüber streiten, dass ich da einen sehr hohen Anteil der Dönerspießbranche an den Gesamtkosten der Fleischproduktion sowieso schon angenommen habe. Aber damit habe ich gerechnet. Dann habe ich mal geguckt, wie viel macht denn überhaupt der Döner das Dönerfleisch aus von dem Kostpreis eines Döners. Mhm. Und da kann man beim Arbeitgeberverband der Dönerspießproduzenten nachlesen, dass es knappe 3 Euro sind. Wenn sich jetzt jemand erstmal wundert, wie dann Dönerpreis von ja inzwischen immer wieder 10 Euro zustande kommt.
Also so üblicherweise, also der klassische Döner im Fladenbrot liegt, glaube ich, häufig jetzt so bei 7 Euro, was genau. Ich jetzt so gesehen habe.
Genau. Ich habe gerade einen Fehler, glaube ich, gemacht. Die 3 Euro sind der Dönerpreis insgesamt. Das, was der Döner an Kosten verursacht, nicht nur das Fleisch. Das Fleisch sind 2 Euro etwa.
Okay.
Genau. Also genau, wie kommt das zustande? Naja, man muss sich erstmal klar machen, die allermeisten Kosten entstehen tatsächlich am Ende beim Verkauf. Also der einzelne Imbissbesitzer, damit der aus seinem Produkt Gewinn machen muss, rechnet die Dönerspießbranche damit, dass sie das Dreifache, 3,5-fache einnehmen müssen von dem, was sie an Rohstoffpreis bezahlen. Ja, da arbeiten Leute, meistens sind die Mieten in der Innenstadt.
Energie natürlich bei solchen Sachen, wo du ständig was heiß machen musst, auch großer Faktor.
Genau, also ist, glaube ich, auch jedem klar, dass selbst wenn so ein Dönerbesitzer das 3- bis 3,5-fache verlangt, das ist sowieso keine Abteilung dieser Gesellschaft, wo man ernsthaft von Kapital reden könnte, wo man ernsthaft von Kapitalismus reden könnte, weil der lebt nicht von der Arbeit seiner Mitarbeiter, sondern der lebt normalerweise von der ziemlich ordentlich betriebenen Selbstausbeutung. Also es gibt kaum einen Imbissbesitzer, der nicht selbst ranklotzt und der entsprechend seine ganze Familie ja dann meistens auch noch einpackt. Das sind klassische Familienbetriebe. Da beuten sich alle selber aus, um irgendwie eine Existenz hinzuwursteln.
Da wird es auch Ausnahmen geben von großen Läden in Premiumlagen, die dann ganz viel Mitarbeiter vielleicht auch haben oder vielleicht sogar eine Kette ist oder sowas. Aber in der Regel hat man so diesen Einzelladen.
Der Punkt ist insofern nicht unwichtig. Das ist jetzt was, das habe ich zahlenmäßig nicht weiter verfolgt. Aber es lohnt sich, dem mal weiter nachzusteigen, sich vielleicht auch mal selber die Frage zu stellen, warum gibt es denn ganz viele Bereiche in dieser Gesellschaft, wo sowas wie Ketten alles zermalmt haben, was es gab. Also man denke an sowas wie den Tante-Emma-Laden im Supermarkt und sonst was. Das sind alles Handelskapitale, wo offensichtlich eine Profitmarge prinzipiell vorhanden ist, wo durch die Großorganisation von Großkapital die Subsumption der Verkaufsarbeit unter die Profitmacherei eine wahnsinnige Produktivkraft erzeugt hat. Soll heißen, die Supermärkte konnten einfach viel billiger durch ihren großen Maßstab das Ganze anbieten als der Tante-Emma-Laden und haben entsprechend alles weggebissen. Heute ist das im Oligopol, da gibt's dann Lidl Schwarz oder sowas und Aldi-Brüder und 2, 3 andere Player auf dem Gebiet. Bei Dönern und so weiter scheint es Interessante zu sein, da ist offensichtlich gar nicht so viel zu holen, dass es da irgendwelche Ketten gibt, die durch irgendeine Art von Durchstrukturierung der Arbeit, Fachtermini wäre da die Subsumption, also die reelle Subsumption und das Kapital, dass das Kapital also auch irgendwie die Arbeit umorganisiert, sodass sie produktiver wird nach dem Maßstab des Gewinns. Das scheint halt einfach nicht zu gehen. Es gibt halt nicht die Dönerkette, die den Döner 2 Euro billiger anbieten kann, weil offensichtlich so wenig Arbeit, jetzt kommt ein spannender Punkt, das ist halt offensichtlich gar nicht der Punkt, um den es da geht, sondern sowas wie Miete und so weiter, was die bezahlen müssen. Und die selber leben sowieso schon am Existenzminimum. Der Vorteil, wenn man den Cousin oder den kleinen Bruder arbeiten lässt, der zeigt einen nicht an, wenn man nicht mal Mindestlohn bekommt. So, also das ist politische Ökonomie des Döners. Jetzt mal nach der Seite des Verkaufs. Also der Kostpreis 3 Euro pro Döner sorgt für einen Preis des Döners irgendwo um die 10 Euro. Und da ist man, wie gesagt, weit davon entfernt, dass man jetzt auf die Imbissbesitzer zeigen kann und sagen kann, du Kapitalist. Von diesen 3 Euro findet man dann Rechnungen, und das sind jetzt Zahlen, die habe ich gefunden, und die sind von dem VDD, also das ist der Arbeitgeberverband der Dönerproduzenten. Die sind, glaube ich, über jeden Verdacht erhaben, dem Marxismus nahe zu stehen sowieso, aber auch ihr jetzt diese Zahlen irgendwie zu übertreiben oder die Personalkosten zu niedrig anzusetzen.
Ja.
Die sagen, das Fleisch macht 2 Euro davon aus. Das ist auch erstmal schlüssig, der größte Posten sozusagen der Kosten ist natürlich das Fleisch.
Ja, sonst hat man ja noch Soßen, Salat und das Brot.
Exakt, Gewürze werden immer noch aufgezählt, ja, aber... Genau, also der Hauptpunkt ist natürlich das Fleisch. Jetzt habe ich vorhin schon diese Rechnung vorangestellt und gesagt, etwa 50% habe ich behauptet von dem Fleisch, geht in die Dönerspießbranche. Jetzt sind wir also bei 1 Euro für die 125 Gramm Fleisch, die an Kosten in der Dönerspießbranche entstehen. Mhm. Und jetzt habe ich mal geschaut, wie hoch ist denn der Lohnanteil so etwa. Und wenn die Lohnkosten in der Lebensmittelindustrie insgesamt angeguckt werden, liegen die bei etwa 10%.
Wow.
Bei den allerhöchsten findet man 20%. Und weil ich ja, wie gesagt, bei Schätzungen gesagt habe, ich nehme die höchste Zahl.
Sagen wir mal 20%.
Sagen wir 20%.
Mhm.
Jetzt hat man ja wirklich das Glück, dass diese Rechnung echt nicht schwer ist, weil es wirklich dankbare Zahlen sind, die man da rausgefunden hat. 20% von 1 Euro sind 20 Cent. 20 Cent sind jetzt nicht die Lohnerhöhung, die wir erkämpft haben oder so, sondern die Lohnkosten insgesamt.
Ja.
Das heißt, wenn man jetzt die 17% draufrechnet, die wir erhöht haben.
Was ja auch nur für die untersten Gruppen
zutrifft. Was nur für die untersten Gruppen zutrifft. Wären wir bei einer Erhöhung der Dönerkosten um etwa 3 Cent.
Oha.
Oha. Ich habe das Ganze auch, um wirklich sicher zu gehen, nochmal mit einem anderen Rechenweg gerechnet. Weil man kann sich ja manchmal vertun. Also so, man vergisst irgendeinen Posten und schnell verschiebt sich sowas.
Mhm.
Und zwar habe ich es nochmal darüber gerechnet, wie viele Beschäftigte wissen wir, dass da arbeiten. Also 130 Beschäftigte etwa. Pro Tag tun die zwischen 35 und 40 Tonnen Dönerspieße herstellen. Wenn man dann Bruttoarbeitgeberlohn kennt, dann weiß man, wie viel von deren Lohn etwa in einem Döner steckt.
Mhm.
Hab also gerechnet 2.600 Euro brutto. Hab dann mit dem Arbeitgeberbrutto von 3.600 Euro gerechnet. Arbeitgeberbrutto heißt, ich zahle ja noch Sozialabgaben und so weiter.
Also das, was der Arbeitgeber real für den Arbeitgeber, für den Arbeitnehmer ausgibt, aber nicht das, was der Arbeitnehmer als Lohn bekommt.
Genau, dann ist man bei Kosten von 468.000 Euro. Wir gehen also bei einer Produktion aus von 35 Tonnen pro Tag, 5 Tage die Woche. Durchschnittliche Wochen pro Monat sind 4,33, habe ich dann gelernt. Und dann ergibt sich daraus 21,65 Arbeitstage pro Monat. Monatsproduktion sind also 757 Tonnen. Ihr seht, ich habe das wirklich mal gerechnet, weil... Ich dachte, das ist nicht unspannend. Dann kommen wir drauf, wenn wir jetzt die Lohnkosten durch die Monatsproduktion machen, landen wir bei etwa 0,617 Euro pro Kilogramm. Pro Dönerportion stecken daher etwa 7,7 Cent Lohnkosten aus der Dönerspießbranche in einem Döner. Man merkt, das ist ein bisschen höher. Man merkt aber, das ist die gleiche Relation.
Das ist immer noch verschwinden.
Genau, das war mir wichtig. Wir haben also eine Range von fast das Doppelte. Also man merkt, ich habe da bestimmte Zahlen offensichtlich nicht berücksichtigt. Aber ich glaube, wenn man zwei sehr unterschiedliche Rechenwege wählt, mit wirklich komplett unterschiedlichen Zahlen, dann hat man jetzt mindestens mal einen Bereich, wo ich sagen würde, das kann ich beweisen, das ist der Bereich, von dem es ausgeht. Das heißt, von 8 Euro beläuft sich der Anteil der Lohnkosten irgendwo in der Dönerspießbranche 0,96%. So, also ein sehr langer Weg, um mal zu sagen, nein.
Die Lohnkosten in der Dönerspießproduktion haben eigentlich gar keinen Einfluss darauf, was der Döner am Ende im Laden kostet.
Exakt. Und ich will diese Ökonomik immer mal noch ergänzt haben mit noch mal ein paar theoretischen Argumenten, weil das habe ich erst mal nachgerechnet für all die Leute, die immer sagen, Linke rechnen nicht oder können es nicht rechnen. Ich habe auch übrigens bei allen, das hat ja wirklich einen veritablen Shitstorm ausgelöst, diese ganze Geschichte. Es hat überhaupt niemand den Rechenweg bezweifelt. Also das meine ich, ist auch soweit richtig. Ich glaube, das Erste, was mir wichtig ist, ganz ähnlich wie wir das vorhin, deswegen habe ich da so lange drüber geredet, schon mit der Sojaproduktion hatten. Das Subjekt, das darüber bestimmt ist, auch hier nicht der Konsument, aber auch nicht der Arbeitnehmer, sondern die Frage, wie jetzt mit den gestiegenen Lohnkosten umgegangen wird, das ist sowieso eine Frage in dem Fall von Birthardt. Mhm. Die entscheiden erst einmal, was mache ich denn jetzt eigentlich damit, dass sich die Lohnkosten für mich erst einmal ein Stück weit erhöht haben. Und da ist natürlich eine Möglichkeit, wie damit umgegangen wird, das Produkt zu verteuern. Ja. Das will man ja nun wirklich gar nicht durchstreichen. Wenn es aber so wäre, dass ein Arbeitgeber einfach, ohne Friktionen, ohne dass das irgendeine Auswirkung auf seinen Profit hat, Kosten, die ihm neu entstehen, einfach auf sein Produkt aufzuschlagen, dann gäbe es überhaupt keinen Arbeitskampf in dieser Welt. Keine Gewerkschaft hätte irgendwie zu kämpfen um Lohnerhöhungen.
Ja, weil das man würde die Kosten einfach nur weitergeben.
Das kann dem Arbeitgeber dann gerade egal sein. Jeder weiß übrigens auch, also wenn er ernsthaft drüber nachdenkt und nicht immer schon parteilich denkt und sagt, oh Gott, Lohnerhöhungen, schlimm, schlimm, Lohnpreisspirale und sowas.
Also wenn man ein gern genannter Mythos.
Genau, also wenn man nicht schon parteilich auf die Sache blickt, dann könnte einem als allererstes auffallen, wenn das so wäre, dass die Preise einfach erhöhen können und sich das für sie einfach übersetzt in, dann nehmen sie mehr Geld ein. Ja, warum warten die eigentlich mit der Dönerpreiserhöhung bis zu dem Moment, wo wir streiken? Jeder weiß doch, es gibt eine Konkurrenz, auch in der Döner-Spießbranche. Und wenn die mehr Geld für ihr Produkt verlangen, in dem Fall nicht um mehr Profit zu machen, sondern um gleich viel Produkt, um gleich viel Marge zu haben. Also bei gestiegenen Kosten, die gestiegenen Kosten wieder reinzubekommen und so den Gewinn unangetastet zu lassen, dann heißt das im Zweifelsfall, dass sie Marktmacht einbüßen, soll heißen. Der eine oder andere Döner-Imbiss sagt, das kaufe ich nicht mehr bei Birthardt, kaufe ich bei jemand anderem. Ob und inwiefern sich das für sie also lohnt, den einzelnen Preis zu erhöhen, das wissen sie im Vorfeld gar nicht. Es kann gut sein, sie schaffen es zwar, am je einzelnen Produkt sich unbeschadet zu halten, die Gesamtumsatz bricht aber ein, zu welchem Prozentteil auch immer, weil die Konkurrenz sich größere Teile erobert. Also der erste Moment, wo man sagen muss, das Subjekt ist Birthardt und dessen Rechnungsweise geht überhaupt nicht darin auf von, ich kann die Preise einfach erhöhen. Das wird man mal sehen, ob und inwiefern die Preise erhöhen können.
Deswegen, wir kommen dann jetzt, glaube ich, schon auch so langsam zu unserem letzten Punkt, nämlich den Debattenbeiträgen. Wir haben ja eben schon das, was uns wirklich hundertfach unter die verschiedenen Videos, die wir in der Zeit da gepostet haben, gespammt wurde, kann man schon fast sagen. Eben, ne, ihr macht den Döner teurer für mich. So, ich fand diese unglaublich schlüssige und logische Einwendung dagegen, fand ich einfach großartig. Wie gesagt wurde, wenn die den Döner jetzt schon teurer machen, wenn die den Döner teurer machen könnten, hätten sie es schon längst getan, unabhängig davon, ob der Dönerspieß im Einkauf teurer wird oder nicht. Das heißt, wenn man schon die 10 Euro oder vielleicht sogar mehr für den Döner auf die Hand aufrufen könnte und die Leute das kaufen würden, hätten sie es schon längst getan.
Den ersten Punkt, den man setzen muss, der man neugierig drauf machen soll, dass es sich hier was zu erklären gilt, dass es gar nicht einfach darin aufgeht, ich weiß doch eh Bescheid, ist doch völlig klar, die Gewerkschaft erhöht die Löhne, das sorgt dafür, dass die Produkte teurer werden, das schadet uns allen, also am besten gar keine höheren Löhne. Das ist so, ich habe es in meinem Text genannt und ich bleib mal bei der Polemik, dass ich gesagt habe, wer sich, sei es nur, sich witzig vorgekommen ist, als er geschrieben hat, ihr macht den Döner teurer, der macht sich wirklich zum nützlichen Idioten seines Chefs. Wie komme ich denn da drauf? Ja, kann ihm egal sein, dass er polemisiert gegen irgendwelche Arbeiter, die er nicht kennt. Nichts ist normaler als im Konkurrenzstall, dass hier sowieso jeder über jeden herzieht. Aber vielleicht macht es ja den einen oder anderen, der das jetzt hört und das bisher auch gedacht hat, ein bisschen stutzig, wenn ich sage, du machst dich selber zum Idioten deines Chefs. Warum eigentlich? Weil man glatt so tut, als sei, wenn ein anderer Arbeiter irgendwo mehr Geld bekommt, das unmittelbar der eigene Schaden und setzt sich damit prinzipiell in eine Position, wo die einzige Lohnerhöhung, die man sowieso vielleicht noch irgendwie anstrebt, die eigene ist. dass man damit dann ganz schön auf verlorenem Posten steht, weil die gewerkschaftliche Organisation das glatte Gegenteil ist von jedes Unternehmen steht für sich und immer meine Lohnerhöhung ist okay, aber vielleicht die vom Nachbarn schon nicht, weil es gegen mich in den Preisen ausschlägt. Marginalisiert er also im Zweifelsfall, oder im Zweifelsfall ist gut, marginalisiert er eine Position innerhalb der Arbeiterschaft, die halt sagt, na, natürlich kämpfen wir für höhere Löhne und natürlich überall, weil, und das sollte mal heute ein bisschen angedeutet sein, dass sowieso nicht stimmt, vor allem nicht in der Industrie, dass es sowas wie eine unmittelbare Übersetzung gibt. Und jetzt zu den Kommentaren, die kamen. Ein Kommentar, den ich auch ein paar Mal gelesen habe, ist, ja gut, das mag für deine Ökonomik in der Industrie stimmen, aber für Friseure oder so stimmt das nicht. Und da will ich mal wirklich sagen, erstens, es ist eine komische Widerlegung zu sagen, es stimmt nur für das, mit dem du dich beschäftigt hast und nicht für Dinge, mit denen du dich nicht beschäftigt hast. Ja, das stimmt schon.
Weil du hast dich ja damit beschäftigt.
Das ist richtig. Und es ist tatsächlich auch so, dass es in diesen körpernahen Dienstleistungen, wie das so schön heißt, eine Besonderheit gibt, nämlich einen Lohnkostenanteil manchmal von 80%. Kann man sich auch gut vorstellen. Was sind denn eigentlich die Kosten, die bei einem Friseur anfallen? Klar, auch wieder Miete, Strom.
Material ein bisschen was, aber der Rest ist menschliche Arbeit. Wahrscheinlich noch krasser, wenn man sich vielleicht zum Beispiel den Pflegebereich ansieht, wo klar auch da ein bisschen Material, bei der mobilen Pflege dann noch die Kosten für die Mobilität, aber auch dann wieder die Leute, die das tun.
Genau. Ich habe mich, wen es interessiert, sozusagen in meiner Habilitierung, die so Gott will, dann irgendwann fertig wird, auch so ein bisschen damit beschäftigt, diese Reproduktionsberufe im weitesten Sinne, jetzt beim Haareschneiden und so, aber das sind immer so in körpernahe Dienstleistungen bis auf Pflege gekommen, da hat man sowieso nochmal mit einer ganz anderen Rechenweise zu tun, weil die sind ganz oft sowieso dem eigentlich gültigen Primat in dieser Gesellschaft, der Vermehrung von privatem Eigentum zu dienen, ja nur sehr bedingt unterworfen. Wer organisiert denn die ganze Pflege? Der Staat. Weil sie eben nur sehr bedingt zum privaten Geschäft taugt. Und wenn ihr da jetzt daran denkt, weil vielleicht eure Mama oder euer Papa selber schon in der Pflege ist, oder ich kenne ja unser Publikum nicht, vielleicht seid ihr ja selber in der Pflege, während ihr das anhört, dann denkt ihr vielleicht dran, Moment mal, ich muss 5.000 Euro im Monat bezahlen für den Pflegeplatz, ist das nicht doch irgendwie ein Geschäft? Naja, das läuft dann immer unterhalb der Abteilung Quasi-Markt, heißt das in der Theorieabteilung der sozialen Arbeit. Weil zum Beispiel heißt es dann, naja, das muss privat bezahlt werden, soll auch für ein Geschäft taugen, aber jeder weiß natürlich, dass das Vermögen ist dann relativ schnell aufgebraucht bei solchen Kosten und ab dann springt der Sozialstaat wieder ein. Das heißt, die einzelne Pflegeeinrichtung ist wie ein Geschäft organisiert, es funktioniert aber als Geschäft überhaupt nicht darüber, dass die Kunden das wirklich bezahlen, sondern dass den Großteil davon dann doch wieder der Staat bezahlt.
Und damit die Allgemeinheit.
Und damit ist es Abzug vom Reichtum dieser Gesellschaft. Man merkt also richtig, das stimmt schon, es gibt Bereiche in dieser Gesellschaft, die sind anderen Rechnungsweisen verpflichtet. Und ich will mal einen Hot-Take raushauen, also was, wo ich selber noch nicht ganz sicher bin, aber vielleicht hat ja der eine oder die andere wieder Lust zu debattieren oder daran mal weiterzudenken. Den Leuten, die das eingewendet haben gegen die Rechnung, im Sinne von, das wäre sowas super Spezifisches, das wollte ich erstmal gesagt haben, es ist umgekehrt. Die Beispiele, die euch eingefallen sind, sind spezifisch. Ja. Die Industrie ist jetzt erstmal gar nicht so klein in Deutschland vor allem. Also, dass da der Lohnkostenanteil eher niedrig ist, das ist kein Spezifikum der Dönerspießbranche. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe ja die Zahlen genommen der Nahrungsmittelindustrie allgemein beim Lohnanteil. Ja. Also schon da ist, das sei so spezifisch Quatsch, ja, weil ich ja selber transparent gemacht habe, meine Zahlen sind allgemeine Zahlen. Und bei dieser Abteilung, um jetzt mal ein Hot-Take zu sagen, der Reproduktion der Pflege, aber meinetwegen bis hin zu den Friseuren, da ist vielleicht der niedrige Anteil der organisierten Kolleginnen und Kollegen eben auch nicht nur milieuspezifisch, weil das da nicht so üblich ist. Das ist auch ein sich in Schwanz beißendes Argument, weil man müsste fragen, warum ist es denn in dem Milieu so unüblich? Auch nicht nur dem verpflichtet, was auch ein pragmatisches Problem ist. Es sind ja immer winzige Betriebe, 5-6 Leute, die da irgendwie arbeiten.
Auch da gibt es wieder ein paar Ketten und so. Ne? Also auch
da gibt es wieder Ketten, genau.
Meine Schwester hat Friseurin gelernt, deswegen kenne ich mich da minimals aus, aber wie ihr, falls ihr das hier als Video seht, ich bin selber kein Kunde.
Ja, das geht uns beiden so, dass wir nicht mehr lange die 3 Haare haben, die wir noch haben. Das, also auch hier wieder, vielleicht hat es was sehr Spezifisches mit diesen Jobs auf sich, dass die durch sowas wie technische Mittel, technischer Fortschritt, Digitalisierung, so ein bisschen mein Thema dann, gar nicht so viel produktiver gemacht werden können, wieso da Lohnerhöhungen, die die Gewerkschaft durchsetzen können, sich tatsächlich ziemlich unmittelbar in Preiserhöhungen umsetzen würden. Und das dann tatsächlich verschiedene Friktionen und Probleme hat für die Ketten selbst, wo dann eben die natürlich die Kolleginnen und Kollegen ganz schnell an den Punkt kommen, ja gut, wenn ich 10% mehr Lohn habe, aber mein Friseur kostet dann jetzt am Ende auch, weiß ich, das fast 1:1 übersetzt bei 80%, und wenn der Friseur vorher nicht wahnsinnige Gewinne gemacht hat, dann wird er die Preise erhöhen müssen, tatsächlich in dem Fall, wenn er weiter damit ein Geschäft machen will. Mhm. Und dann ist die Frage, inwiefern trägt das eigentlich dann meinen Job weiter? Also inwiefern gehen die Leute dann da weiter zum Friseur? Das sind da Überlegungen in die Richtung, das stimmt, dass das an verschiedenen Abteilungen dieser Gesellschaft, gerade körpernahe Dienstleistungen, ich würde es, wie gesagt, mal unter dem weiteren Begriff Produktion, Reproduktion fassen, nicht unbedingt zutrifft, was ich hier entwickelt habe, aber so ist es halt leider in der politischen Ökonomie. Man muss sich einzelne Branchen, einzelne Punkte einzeln erklären. Ich will auf die positive Note enden, sozusagen, und nicht auf einen Hottag, wo ich mir selber nicht so ganz sicher bin. Oder was heißt schon positive Note? Aber nochmal auf den Blick, was ich hier gemacht habe und was ich meine, was wichtig ist, wieso wir uns ja auch entschieden haben, die Sendung noch mal zu machen. Mhm. Die Kolleginnen und Kollegen bei Birtert haben es geschafft, darüber, dass sie sich organisieren, dass sie jetzt mit deutlich mehr Lohn nach Hause gehen, dass Verhandlungen anstehen dieses oder nächstes Jahr über einen Manteltarifvertrag, also sowas wie Urlaubsgeld, Wintergeld und sonst was, das Weihnachtsgeld heißt das.
Ja, Urlaubstage. Also wir haben ja klassischerweise immer den Entgelttarifvertrag, das ist das, worüber man am meisten hört. Da geht es, wie der Name schon sagt, ums Entgelt. Im Manteltarifvertrag werden dann klassischerweise alle möglichen Dinge, die halt außerhalb des Entgeltes liegen, dann halt nochmal geregelt.
Ich meine auch gezeigt zu haben, dass gerade in der Industrie es eine Milchmädchenrechnung ist, wenn man so tut, als ob diese Lohnerhöhung, diese Verbesserung der Arbeitsbedingungen, geht es auch um sowas wie Arbeitsschutz oder sowas, unmittelbar wieder gegen die Leute ausschlägt, weil dann einfach die Produkte teurer werden. Dafür sind ein paar Argumente gefallen. Und um jetzt meinen Hottake so wenig hot wie möglich zu machen, das gilt für weite Bereiche dieser Gesellschaft. Und manche der Ausnahmen, wie die körpernahen Dienstleistungen, da muss man sich tatsächlich das Ganze nochmal separat anschauen. Prinzipiell sollte allerdings klar geworden sein, dass die Organisation, die gewerkschaftliche Organisation es hier geschafft hat und auch prinzipiell schaffen kann, dass man zumindest mehr Lohn bekommt als ohne sie. Und wer das für eine Kleinigkeit hält, dem ist fast nicht zu helfen. Das, und das ist der letzte Kritikpunkt, den ich immer wieder geerntet habe, den man ja zumindest mal andeuten kann, wenn dann Leute, die mein Zeug sonst so lesen, mir dann schreiben, hat es denn nicht mal eine Grundkritik an der Grundrechenart dieser Gesellschaft? Ja, die geht nicht darüber zu schanden, dass Leute versuchen, an mehr Geld zu kommen. Was ich tatsächlich meine, was man mal diskutieren kann oder auch sollte, und wo kann man das besser als bei einer politischen Ökonomie des Döners, ist natürlich zu sagen, das Widersprüchliche aller Arbeitskämpfe bleibt, dass man den Lohn als Mittel behandelt, von dem man selbst lebt. Mhm. Da bleibt einem ja wenig übrig.
Ja.
Man lebt schon vom Lohn. Und es braucht wirklich gar keine große, ich weiß auch nicht, politökonomische Aufklärung, um eigentlich festzustellen, berechnet ist der Lohn nach einer ganz anderen Größe. Nämlich, ob und inwiefern dafür auch genügend und qualifizierte Arbeitskräfte bei mir auftauchen und ich am Ende meinen Dönerspieß gewinnbringend verkaufen kann. Ich muss also die geistige Akrobatenleistung sowieso schon immer machen, dass ich etwas, was überhaupt nicht als Mittel zum Leben gedacht ist, ständig so behandle, als sei es mein Mittel. Das ist nicht nur ein gedanklicher Fehler, sondern das im sozusagen als permanent betriebene Praxis sorgt es für den leider total verkehrten und auch gefährlichen Übergang, dass Leute glatt so tun, als sei es dann auch ihr Mittel. Das muss dann dafür auch taugen und da hat man die total schlechte Nachricht, wenn man sich damit ökonomisch inhaltlich beschäftigt, dass man sagen muss, dafür ist es nie gedacht gewesen, dass du davon leben kannst. Und das merkt man ganz schnell, sobald nämlich das, für was der Lohn wirklich da ist, dass er Gewinn produziert, das nicht mehr einlöst. Dann sagt nämlich niemand, ja, aber er hat ja auch noch den Zweck, dass die Leute davon leben, deswegen zahlen wir es einfach weiter. Erfüllt halt den Zweck, aber nicht mehr den, Gewinn zu machen. Sondern jeder weiß, es verhält sich umgekehrt. Selbst wenn man von dem Lohn nicht so gut leben kann, wenn mit ihm Reibach gemacht wird, wenn die Leute trotzdem antanzen, wird er weiter gezahlt. Umgekehrt, wenn er nur noch dafür dient, dass die Leute davon leben, aber er wird seinem eigentlichen Zweck nicht mehr gerecht, nämlich den Geldbeutel von jemand zu füllen, und zwar dem, der nicht arbeitet, dann ist es gefährlich. Und das sorgt immer wieder für Übergänge, die ich jetzt nur noch andeuten will. Es ist spät und wir haben viel geredet, aber ich will es mir trotzdem nicht ganz verkneifen. Bei Adorno heißt es so schön, dass die beste Lupe ist doch manchmal der Splitter im eigenen Auge. Man muss dann, glaube ich, wirklich als Gewerkschaft vorsichtig sein mit so Formulierungen wie, jetzt haben wir einen Tarifvertrag erkämpft, jetzt kriegt ihr einen gerechten Lohn. Das ist dann wieder die Vorstellung ganz von, du musst davon leben und jetzt kriegst du auch wirklich Wasser, den Lohn, der deiner Leistung entspricht. Das Entsprechungsverhältnis soll mir mal einer errechnen. Was soll das eigentlich sein? Umgekehrt, die Gewerkschaft weiß doch am besten, dass die härtesten Jobs in dieser Gesellschaft, da wo die Leute wirklich rausgehen und nichts mehr machen danach, nicht noch schlaue Artikel schreiben und Bücher lesen, weil da ist wirklich Ende Gelände. Dass das die Leute sind, wo wir die härtesten Arbeitskämpfe führen, weil die am schäbigsten bezahlt werden. Und umgekehrt weiß man doch auch, dass es so ein paar Jobs gibt, die gar nicht mehr so richtig unter Arbeit laufen, weil man da überhaupt nicht lohnend irgendwas herstellt, sondern man kriegt eine Gewinnbeteiligung, weil man den Laden mitorganisiert als CEO, CIO oder sonst was. Wo doch auch jeder weiß, ja, was soll denn da jetzt das Verhältnis von Lohn und Leistung sein? Es ist, wie gesagt, sowieso nur formalrechtlichen Lohn, wenn es überhaupt ein Lohn ist. Dem ökonomischen Inhalt nach ist es eine Gewinnbeteiligung. Aber das nur als kleine Hinweise, wieso ich einerseits total Werbung dafür gemacht habe, hoffentlich sich zu organisieren und sich diese Lügen nicht einleuchten zu lassen. Und gleichzeitig kann man sich ja nicht verkneifen, wenn man sich wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt, immer auch darauf hinweisen will, es gibt ein bisschen mehr, sich zu erklären und dann vielleicht auch praktisch zu tun, als zu sagen, wenn wir uns gewerkschaftlich organisieren, für was ich sehr plädiert habe, dann wäre alles gut. Es ist wie immer viel schlimmer.
Peter, ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir für deine schönen Ausführungen. Ich fand das auch selber sehr interessant. Ich hoffe natürlich vor allem auch, euch hat es gefallen beim Zuhören oder Zuschauen. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet hier beim Arbeitswelt-Podcast der DGB Region Stuttgart. Und falls ihr natürlich noch irgendwelche Fragen habt oder so, ab in die Kommentare und wir schauen dann, was wir daraus machen.
So machen wir's.
Wunderbar. Peter, dir vielen Dank.
Nicht dafür.
Und bis zum nächsten Mal.
Arbeitswelt Podcast, ein Podcast der DGB Region Stuttgart, Redaktion Peter Schad und André Fricke.